Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 19. Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Eine musikalische Biografie erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. 4 Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den 4 Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinski, sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Die heutige Folge unserer Gesprächsreihe trägt den Titel »The Sunday Group und der Beginn der internationalen Tourneen«. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig.
Herr Lewin, die Geschichte der Kunst ist immer auch die Geschichte ihrer Unterstützung. Lässt man die Musikgeschichte Revue passieren, dann merkt man, dass immer dann und dort der beste Nährboden für Musik besteht, wenn es eine stetige und eine teilnehmende Unterstützung gibt. Teilnehmende Unterstützung, das ist das Gegenteil von dem, was heutzutage in Deutschland oftmals die öffentliche Hand macht. Sie ist ja sehr spendabel, sie bestellt neue Werke und dann lässt man den Komponisten damit allein. Man kümmert sich nicht um eine adäquate Aufführung, sehr oft leider, und dann verschwinden diese Stücke schneller, als sie entstanden sind, in den Schubladen. Beim LaSalle-Quartett war das ein bisschen anders. Da gab es wirklich eine teilnehmende Unterstützung. Und diese Unterstützung war ja nicht nur die Unterstützung eines Ensembles, eines Quartetts, sondern sie hat ja auch mit sich gebracht dann die Anregung, neue Quartette, neue Werke zu schreiben. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen im Detail, wie diese Unterstützung in Cincinnati aussah.
Wir haben ja diese Einführungsprogramme zuerst ins Leben gerufen, weil wir fürchten, wir hätten kein Publikum in unseren Konzerten, wenn wir neue Musik spielten. Und das wollten wir ja in jedem Programm, neben der klassischen und romantischen. Und haben mit diesen Einführungskonzerten einen solchen Erfolg gehabt, dass sich eine Gruppe gebildet hat, die uns gebeten hat, solche Einführungsvorträge vor jedem unserer Abonnementskonzerte zu geben für eine sogenannte Sonntagsgruppe. Die bestand aus vielen Privatleuten und Geschäftsleuten und verschiedensten auch Universitätsprofessoren, traf sich in Privathäusern der Mitglieder, um sich eben diese Einführung anzuhören.
Immer jeweils am Sonntag?
Immer am Sonntag vor unseren Dienstagkonzerten, und nannte sich dann die Sonntagsgruppe. Und diese Sonntagsgruppe bestand dann 35 Jahre lang.
The Sunday Group?
The Sunday Group, okay. Ja.
Also das wir sind war, in Cincinnati, in Amerika.
Ja, in Amerika, in Cincinnati. Und haben sich diese Vorträge angehört und unsere Einführung in die neuen Werke. Und die haben dann gemeinsam eine LaSalle Foundation gegründet, die besondere Projekte des LaSalle Quartetts über Jahrzehnte unterstützt haben. So auch zum Beispiel eine Israel-Tournee, die daraus resultierte, dass wir 1954 eine Einladung bekamen zum Fest der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik vom 29. Mai bis 6. Juni 1954 in Haifa in Israel, dass wir da teilnehmen sollten. Und zwar sollten wir die zwei amerikanischen Quartette, die gewählt worden waren für dieses Festival, von Roger Sessions das Quartett und das von Leon Kirchner, sollten wir da aufführen bei dem IGNM-Fest in Haifa und in Israel. Und die Sonntagsgruppe half uns mit den Reisespesen, denn das war für uns einfach unmöglich, da einfach nach Israel zu fahren. So viel Geld hatten wir nicht. Und diese Sonntagsgruppe hat das also finanziert. Damit sind wir nach Israel gefahren und das hatte nicht nur große Resonanz in Israel, sondern hatte auch für uns sehr wichtige Folgen. In Israel haben wir dann also das Quartett von Roger Sessions und das von Leon Kirchner gespielt, das Quartett Nummer 1 von Kirchner von 1949. Vielleicht sollten wir uns mal einen Satz davon anhören.
Das war der erste Satz von Leon Kirchners ersten Quartett aus dem Jahr 1949, aufgenommen nicht in Israel auf dem IGNM-Fest von 1954, sondern etwas später in Cincinnati, 1965.
Ja, wir haben dieses Quartett dann noch viel gespielt. Diese Reise nach Israel gab uns die Möglichkeit, in Europa einen Stopover zu machen. Das konnte man damals aus solchen Flughäusern, das kostete nichts extra. Und wir beschlossen da, dass wir auf der Hinreise nach Israel unsere Europa-Debüt-Tournee machen sollten, vor dem Israel-Besuch. Und das hat uns unser Freund Theo Rosenzweig, Ranan, hat uns dabei geholfen, das zu organisieren, über seinen Freund, den vormaligen Sekretär in Treviso von Schnabel, Peter Diamant, der später Leiter des Edinburgh Festivals war. Peter Diamant hat uns gesagt, wir müssten einen Manager haben, um eine solche Europatournee zu organisieren, und hat uns das Van Beek Management in Holland, in Den Haag, vorgeschlagen. Und die haben dann die LaSalle-Debüt-Konzerte vor dem Israel-Besuch 1954 organisiert. Und zwar Debütkonzerte in London, Amsterdam, Den Haag, Kopenhagen, Zürich und auf dem Rückweg von Israel dann auch noch in Athen und eine Radioaufnahme in Paris. Bei dieser Radioaufnahme in Paris haben wir dann auch das Kirchner-Quartett übrigens aufgenommen.
Aber wo war denn das allererste Konzert in Europa?
In London.
In London.
Das war in London. Und da haben wir ein Programm gespielt, ein typisches LaSalle-Programm gespielt, Mozart 499-Quartett und das dritte Bartok-Quartett und 59-3 von Beethoven. Das haben wir in all diesen Debütkonzerten gespielt, mit großer Leidenschaft und Liebe. Und vielleicht sollten wir uns mal einen Satz aus dem 499 Quartett von Mozart in die Dur anhören.
Und das Menuett, glaube ich. Und zwar nennt man das Quartett auch Hofmeisterquartett.
Hofmeisterquartett, ja.
Das Menuett von Mozarts Hofmeisterquartett, aufgenommen am 26. März 1965. Aber wir sind noch immer im Jahr 1954, ein Jahr voller Premieren eigentlich. Es war ja nicht nur die Europapremiere, sondern Sie waren auch zum ersten Mal mit dem Quartett in Israel und auch persönlich das erste Mal wieder in Israel.
Ja, ich war lange nicht in Israel gewesen und war mit meiner Frau schon mal einmal vorher da gewesen, aber eben nur sehr kurz, und diesmal hatten wir etwas länger Zeit und wir haben im Anschluss an die IGNS-Konzerte auch noch eine Tournee durch Israel gemacht, auch durch unseren Freund Theo Ranan organisiert. Da ging es durch die Kibbuzim.
Wieder wie früher.
Wie früher, als ich ja in meiner Jugend ja schon ein Quartett dort hatte.
Wir müssen nachholen, wir haben schon in früheren Sendungen berichtet, dass Sie lange in Palästina gelebt haben.
Ja.
Und von 1938 bis 1945, um genau zu sein, dort schon ein Quartett, noch nicht das LaSalle, aber andere Quartettzusammenstellungen gegründet hatten und dann durch die Kibbuzim gefahren sind. Wie war denn jetzt nun dieses Wiedererleben mit dem professionellen Quartett?
Das war inzwischen was ganz anderes geworden. Inzwischen waren hier viele von den jüngeren deutschen Immigranten und Leuten, die in die Kibbuzim gegangen waren, waren zu Eltern von Kindern geworden und waren da alteingesessen. Und es gab eine ganze Generation von Leuten, die schon nicht mehr notwendigerweise die deutsche Musikkultur von zu Hause mitbekommen hatten. Und deshalb waren Konzerte jetzt schon mehr reguläre Konzerte, nicht mehr das, dass man nachher beim Abendbrot zusammensetzt und im Anschluss ans Abendbrot ist ein Wunschkonzert von den Kibbutzim-Mitgliedern veranstaltet, sondern wir spielten ein Konzert und dann wurde geklatscht und es war eigentlich ein reguläres Konzert. Nur hatte man dadurch natürlich sehr viele Möglichkeiten, in Israel Konzerte zu spielen, nicht nur in den größeren Städten. Wir spielten natürlich auch in den größeren Städten Konzerte, hatten sowieso in Tel Aviv schon gespielt und spielten dann auch in Haifa in ein Konzert im Ärztehaus und hatten danach einen freien Tag. Und ich erinnere mich ganz genau, meine Frau und ich gingen in die Stadt einkaufen, unten vom Karmel runter und fuhren dann anschließend wieder mit einem Taxi rauf auf den Karmel, wo wir wohnten und saßen im Taxi und der Chauffeur des Taxis guckte uns durch seinen Spiegel an und sagte, darf ich Sie was fragen? Und zwar sagte er das auf Deutsch. Er hörte, dass meine Frau und ich Deutsch sprachen. Sag ich, sicher gerne. Und dann sagte er, sagen Sie mal, warum spielen Sie das Quartett Opus 59 Nummer 3, den letzten Satz, in einem solch rasenden Tempo? Das war ja nun einigermaßen erstaunlich. Man würde es heute wohl kaum erwarten, dass ein Taxichauffeur eine solche Frage stellt. Es stellt sich heraus, er hatte die Partitur neben sich auf dem Beisitz des Taxis lesen, war am Vorabend in unserem Konzert gewesen. Und das war sehr typisch für das damalige Palästina, das damalige Israel schon, dass Leute immer noch sehr viel über Musik wussten, die einen ganz anderen Beruf jetzt hatten, als sie vielleicht vor ihrer Auswanderung aus Deutschland gehabt hatten.
Wobei man sagen muss, auch heute gibt es überqualifizierte Taxifahrer, wie wir aus der Berliner Situation sehr gut wissen. Darf ich vielleicht eine andere Frage noch stellen? Wie muss man sich eigentlich das IGNM-Fest 1954 in Israel vorstellen?
Ja, es waren natürlich die verschiedensten Komponisten da aus aller Herren Länder, unter anderem auch aus Deutschland, Ungarn und Matthias Scheiber, dessen drittes Quartett gespielt werden sollte, der aber mit der Aufführung durch das designierte Quartett, das spielen sollte, so unzufrieden war. Das heißt, er hat es sich vorher angehört und hat gesagt, mit diesem Quartett kann ich dieses Stück nicht spielen, die können es nicht. Und hat uns, die wir gerade angekommen waren, ist er gebeten, ob wir das nicht schnell lernen könnten. Oh. Ja, so über Nacht quasi. Und wir waren nicht der Typ des Quartetts, die so ein immerhin avanciertes Stück über Nacht lernen konnten, mussten es ihm leider absagen. Das hat ihn sehr betrübt. Aber wir haben uns dann sehr mit ihm angefreundet und haben das zweites und drittes Quartett später sehr viel und sehr gerne gespielt. Das auch aufgenommen im englischen Rundfunk und so weiter. Merkwürdigerweise werden die Scheiber-Quartette, die ich ausgezeichnet finde, kaum gespielt. Es kennt sie heute praktisch niemand. Überhaupt die Musik von Matthias Scheiber wird sehr selten gespielt. Wir sollten uns vielleicht mal einen Satz aus dem zweiten Quartett anhören. Thank you.
Das war der zweite Satz von Matthias Scheibers zweitem Streichquartett aus dem Jahr 1935, eine Aufnahme vom 15. Dezember 1959 in Cincinnati aufgenommen und auch einer von den Komponisten, die das LaSalle-Quartett längere Zeit sozusagen im Repertoire hatte, ohne ihn leider wirklich durchsetzen zu können. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz auf die Frage vorhin zurückkommen mit dem IGNM-Fest. Das war aber schon ein richtiges Treffen von Musikern, von Interpreten, von Komponisten auf israelischem Boden. Gab es das jemals noch einmal
danach? Soviel ich weiß, war das das einzige Mal. Und es war auch schwierig, denn Israel hatte keine sehr gute Beziehung zur neuen Musik. Es wurde wenig neue Musik gespielt und toleriert vom Publikum. Und ich weiß, dass Zvi Zeitlin, der damals das Schönberg-Konzert mit dem Orchester spielen sollte, das musste abgesagt werden. Schönberg-Konzert, das wollten die Leute nicht hören und das wollte kein Mensch, ging zu diesem Konzert hin. Und er musste dann stattdessen das Mendelssohn-Konzert spielen. Das ist ja nun keine gute Wahl als Ersatz für das Schönberg-Konzert. Und auch bei den Konzerten vom IGNM-Fest gab es verhältnismäßig wenig Publikum.
Aber irgendjemand muss das ja initiiert haben,
das Fest. Ja, das nicht? War, man hat sich sehr drum bemüht. Peter Gradenwitz, der damals Musikwissenschaftler schon lange in Israel war und einen Musikverlag hatte, hatte sich sehr dafür eingesetzt, dass dieses Festival einmal in Israel stattfand. Und es sollte eben auch das Spielen neuer Musik und das Interesse an neuer Musik befördern. Ob es das getan hat, scheint mir eher zweifelhaft, denn im Laufe der Zeit ist dieses Interesse nicht gewachsen, sondern im Gegenteil. Auch heute ist das Interesse an neuer Musik in Israel eher etwas beschränkt. Wir haben dann dort auch den Heinz Joachim, den Musikkritiker der Zeitung Die Welt, kennengelernt, der als erster deutscher Kritiker nach dem Krieg nach Israel eingeladen wurde. Und wir trafen ihn dann im Sommer 1954 in Salzburg wieder. Aber es ist tatsächlich so, dass wir mit dieser Israel-Tournee besonders unsere Europa-Tourneen einleiten konnten. Der große
durch
Erfolg,
das Stopover praktisch, das Sie vorher gemacht haben.
Das hatten wir vorher gemacht und im Anschluss nachher nochmal
also wieder
in
zurück
Athen
von
und wieder auf dem Rückweg von Israel sind wir nochmal in Athen, haben wir Stationen gemacht und haben dann in Paris auch noch beim Radio Aufzeichnungen gemacht. Mhm. Und es war eine sehr, sehr wichtige Tournee für uns, denn wir haben bei dieser Gelegenheit auch bei unserem Debütkonzert in Amsterdam die Bekanntschaft einer Dame gemacht, Frau Hilfmann van Daam, die Leiterin der sogenannten Kunstkringen von Indonesien, des Kunstkreises von Indonesien
war. Ehemalige Kolonie oder damals?
Ja, damals gerade unabhängig geworden.
Ja.
Und sie lud uns ein, eine große Tournee nach Indonesien zu machen. 1956 sollten wir die machen.
Also 2 Jahre später.
Ja, und Indonesien war dann gerade unabhängig geworden und wir spielten tatsächlich dann 2 Monate lang in Indonesien unglaubliche Mengen von Konzerten in Städten, Botschaften, Plantagen. Und daraus wurde eine Tournee rund um die Welt. Denn en route auf der Hinfahrt von USA nach Indonesien machten wir Stationen in Hawaii, spielten dort einige Konzerte, dann in Fiji, in Suva auf Fiji, dann in Australien, in Neuseeland und anschließend an Indonesien in Bangkok und Bombay. Und von dort aus ging es dann nach Europa. Und da spielten wir dann auch wieder eine europäische Tournee. Das Ganze dauerte 7 Monate und wurde eine Tournee einmal um die ganze Welt.
Und eine logistisch ganz schöne Leistung, muss man sagen, für ein Quartett, das bisher eigentlich noch keine große Tourneeerfahrung hatte.
Wir hatten schon einige, aber immerhin kleinere innerhalb von Amerika. Jetzt wurde die Sache international. Das war der Anfang unserer weltweiten Tourneen. Wir haben das La Salle Quartett hat dann 68 weitere internationale Tourneen gemacht in den nächsten 34 Jahren.
War das aufregend? Waren Sie begeistert sozusagen, jetzt mit Ihrer Arbeit durch die Welt zu kommen? Oder war das eine auch, sagen wir mal, Ernüchterung? Denn Tourneen sind ja auch was Anstrengendes.
Ja, aber das Anstrengende daran ist das Wenigste. Es war ungeheuer aufregend und befriedigend, auf der ganzen Welt mit Leuten zusammenzukommen, die sich für diese Musik interessierten und ihnen neue Musik und ältere Musik in neuerer Weise vorspielen zu können. Wir sind ja dann durch ganz Südamerika gereist und durch ganz Europa, nach Japan, über die ganze Welt gereist.
Das Repertoire war in dieser Zeit?
Doch, sie immer das La Salle-Repertoire gemischt, Klassik, Romantik und Moderne, in jedem Konzert. Wir haben immer darauf bestanden, in jedem Konzert auch ein modernes Werk zu spielen. Ob es nun aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder im Laufe der Zeit dann auch die neuen Werke, die ja von unserer Sonntagsgruppe dann bestellt wurden. Das war uns ein großes Anliegen und ist es auch bis zum Ende des La Salle Quartetts geblieben. Wir haben immer wieder neue Werke gelernt und sie eingespielt und Platten davon gemacht und sie in Konzerten gespielt. Gemischt mit dem klassisch-romantischen Repertoire. Thank you. Das war der Anfang des zweiten Teils des dritten Streichquartetts von Béla Bartók. Aus dem Jahre 68 ist die Einspielung vom 14. Dezember in Baden-Baden gemacht. Es ist eines der Lieblingsstücke des Lassalle-Quartetts gewesen. Wir haben es von Anfang an immer wieder gespielt, schon bei Stefan Wolpe in unserem ersten Konzert in New York, noch zu unserer Studentenzeit und dann bei unseren Debütkonzerten und dann während unserer ganzen Karriere. Wir hatten unsere Sonntagsgruppe über die Darmstädter Ferienkurse für neue Musik erzählt, die Evi und ich 1954 zum ersten Mal besuchten.
Auch als Sie praktisch von Israel zurückkamen, sind Sie nach Darmstadt gefahren, oder?
Wir hatten damals mit dem Heinz Joachim, dem Kritiker, den wir in Israel getroffen haben, den wir in Salzburg wiedergesehen haben, mit dem hatten wir besprochen, dass wir gemeinsam mit ihm und Michael Gielen, den wir auch in Salzburg kennengelernt hatten, nach Darmstadt fahren sollten zu den neuen internationalen Ferienkursen für neue Musik. Wir kannten die noch nicht. Und wir sind da zusammen hingefahren und kamen gerade an, als die Moses und Aaron-Aufführung, Schönbergs Oper Moses und Aaron in einer Tonbandwiedergabe, wieder gespielt wurde. Es war die Tonwiedergabe einer konzertanten Uraufführung von Schönbergs Moses und Aaron, die in Hamburg am 12. März 1954 unter Hans Rossbau stattgefunden hatte mit dem NDR-Orchester. Und mit uns saßen da im Publikum in Darmstadt Gertrud Kohlisch, die Frau von Schönberg, seine zweite Frau, und ihre Tochter Nuria mit deren Freund Luigi Nono, die wir beide bei dieser Gelegenheit kennengelernt haben. 22 Jahre gab es übrigens erstaunlicherweise in Cincinnati am College Conservatory 1976 eine konzertante Aufführung von Moses und Aaron. Und der junge Robert Sadin dirigierte mit George London und Richard Lewis in den Titelrollen. Und alles andere waren Studenten, auch das Orchester. Ein Orchester von einer Musikschule, Moses und Aaron, das muss man sich mal vorstellen. Schönbergs drei Kinder, Nuria, Ronald und Larry, waren auch dabei. Es war erst die dritte Aufführung überhaupt in den USA. Und das an einer Musikschule. Mhm. In Darmstadt haben wir dann sehr viele in den folgenden Sommern, viele der jungen Avantgarde-Komponisten kennengelernt. Moderna, Stockhausen, Cage, Giuseppe Englert, Evangelisti, Pierre Boulez, auch natürlich Luigi Nono.
Das heißt also, 1954 waren Sie alleine dort, nur mit Ihrer Frau,
ohne Quartett.
Ja. Und da sind Sie dann wiedergekommen in den darauffolgenden Sommern.
In den darauffolgenden Sommern hat man uns dann eingeladen, erst mich einmal einen Kurs zu geben, der ursprünglich Kohlisch hatte geben sollen über die Werke der Wiener Schule, besonders Webern. Kohlisch hatte einen Autounfall, musste absagen, und da hat mich der Leiter der Darmstädter Ferienkurse, Steinecke, eingeladen, ob ich das machen würde. Es kam dann zu einer merkwürdigen Begegnung mit Adorno bei dieser Gelegenheit, wo Heinz-Klaus Metzler stellte mich Adorno vor im Hotel und sagte, das ist Walter Lewin, er wird den Kurs von Rudolf Kohlisch übernehmen über die Wiener Schule. Da unterbrach ihn Adorno und sagte zu mir, junger Mann, wenn Sie glauben, dass Sie Rudolf Kohlisch ersetzen könnten, dann irren Sie sich. Und das war meine Begegnung mit Adorno. Ich habe dann nichts weiter dazu gesagt.
Das heißt, zu weiteren Gesprächen kam es dann nicht mehr?
Nein, eigentlich nicht. Es war nicht sonderlich einladend. Naja, also wir haben dann diese Leute alle in Darmstadt kennengelernt und wir hörten da viele neue Musik, Kammermusik, Gesang, aber keinerlei Streichquartett. Und wir fragten die Komponisten da, warum keinerlei Streichquartette? Ja, wieso? Weil es kein Streichquartett gibt, war die Antwort, das unsere Musik aufführen würde. Aber da haben wir gesagt, in Amerika schon. Wir, das Lassalle-Quartett, würden das sehr gerne spielen.
Das heißt also nochmal zum Nachvollzug, bei den internationalen Ferienkursen für neue Musik in Darmstadt, Renommee Nummer 1, was neue Musik betrifft, schon in den 50er Jahren, man spricht noch heute davon, wie wichtig die waren, traten in der Zeit, wo Sie waren, keine Streichquartette auf, die Uraufführungen oder Aufführungen gemacht
haben. Das Paranin-Quartett spielte dort, das französische Paranin spielte ab und zu mal ein Werk, ganz wenig, aber die jungen, wirklich Avantgarde-Komponisten, die avancierteste Musik für kleinere Ensembles und Orchester komponierten, schrieben keine Streichquartette. Sie behaupteten, die würde niemand spielen. Das war wahrscheinlich auch der Fall. Und nachdem wir gesagt haben, wir wären interessiert daran und unsere Gruppe in Cincinnati ja nun bereits die Kompositionen aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts gut kennengelernt hatte, waren die sehr interessiert, als wir ihnen von dieser Erfahrung in Darmstadt erzählten, neue Stücke zu bestellen und taten das auch. Und auf diese Art und Weise, durch Bestellung der Cincinnati-Sonntagsgruppe, entstanden dann eine ganze Reihe neuer Quartette. Es wurden bestellt Quartette von Hans-Erich Apostel, zwei Quartette von Herbert Brunn, von Giuseppe Englert, zwei Quartette Michael Gielen. Das wurde bestellt für das Lassalle-Quartett von Anne Sandon, der Leiterin der Musikabteilung von der klassischen Musikstation von der Universität in Cincinnati. Maurizio Kagel, dessen Quartett wurde dort bestellt. Gottfried Michael König, Henri Pousseur, zwei Quartette von Wolf Rosenberg. Auch Georgie Ligetis zweites Quartett wurde in Cincinnati bestellt von Alfred Friedländers Witwe, dem Mann, der uns schon so viel mit den Instrumenten geholfen hatte und immer wieder uns geholfen hatte in Cincinnati. Jane Friedländer bestellte also das zweite Ligeti-Quartett, und zwar indem sie auf einer Tournee mit uns in Wien Ligeti traf. Und wir haben das Stück dann eingespielt, wir haben es uraufgeführt. Nachdem wir es bekommen haben, war die Uraufführung schon geplant und wir mussten es um ein Jahr verschieben. Das war so wahnsinnig schwer zu lernen, dieses Stück, dass wir es erst ein Jahr später gespielt haben. Und die Aufführung vom 1. Dezember 1973, die haben wir auch noch in unserem Archiv, und vielleicht sollten wir uns aus dieser Aufführung einmal einen Satz anhören.
Das war der vierte Satz, das Presto Furioso, aus dem zweiten Streichquartett von George Ligeti, das das Lassalle-Quartett bzw. die Lassalle Foundation, die Sonntagsgruppe, in Auftrag gegeben hat. Wie ist eigentlich der Kontakt zu Ligeti entstanden?
Wir haben ihn, ich glaube, auch in Darmstadt ursprünglich kennengelernt. Ich kann mich aber täuschen, er kann auch in einem unserer Konzerte gewesen sein. Das weiß ich nicht
mehr ganz genau. Auf jeden Fall, es gab schon einen persönlichen
Kontakt. Es gab einen persönlichen Kontakt zu ihm, durchaus.
Und hat man das eigentlich vorbesprochen oder kam das dann plötzlich?
Nein, wir hatten schon ursprünglich, wir haben all diese Komponisten gefragt, ob sie nicht ein Stück für uns schreiben wollten. Und einige haben spontan zugesagt, bei einigen dauert es ein bisschen, da brauchte man eine Bestellung. Ligeti wollte eine ganz bestimmte Bestellung haben, weil es auch bei Ligeti haben solche Stücke ja viel gekostet. Die Komponisten mussten ja davon leben, dass sie komponierten. Und da haben sie Bestellungen sich natürlich bezahlen lassen, das heißt, und wollten jemanden haben, der das sponsert war, um sowas zu machen. Und das kam dann ihm sehr entgegen, dass es da in Cincinnati Auftraggeber gab.
Die Sonntagsgruppe hat da eigentlich nichts dagegen gehabt, dass sie sozusagen lauter europäische Komponisten und teilweise auch deutsche Komponisten beauftragt haben. Das war also vollkommen.
In der Beziehung war man außerordentlich liberal in der Beziehung. Wer hat sich auf uns verlassen, eben auf unsere Bekanntschaft mit Komponisten, die wir eben besonders in Europa getroffen haben.
Ich frage deswegen, es war ja irgendwo auch noch die erweiterte Nachkriegszeit und diese Länder waren eigentlich sozusagen.
Ja, das war aber inzwischen schon kein Thema mehr, denn besonders Darmstadt war ja daraufhin gegründet worden, dass man in Europa nachholen wollte, und besonders in Deutschland nachholen wollte, was durch die Kriegsjahre und die Nazi-Jahre versäumt worden war, in der diese Musik ja als entartet galt.
Und insofern ist die Sonntagsgruppe sozusagen eine Erweiterung der offiziellen Nachkriegskulturpolitik der Vereinigten Staaten, die ja wirklich in einer absolut vorbildhaften Weise alles das, was in Europa und in Deutschland gut war, vor dem Krieg wieder versucht haben, sozusagen zurückzuholen und zu erneuern und dem neue Kraft zu geben.
Ja, besonders da ja viele der wirklich großen Komponisten aus Europa nach Amerika gekommen waren. So war Schönberg in Los Angeles. Und Bartok war in New York gestorben, leider viel zu früh. Die große Musiktradition Europas war zu einem wichtigen Teil emigriert, musste emigrieren, war vertrieben worden. Und jetzt konnte sie nach Europa zurückgebracht werden. Und da haben wir dann mit Kräften mitgetan, indem wir diese Werke ja in Europa auch aufgeführt, wieder aufgeführt haben.
Noch eine Frage zu Ligeti. Dieses zweite Quartett ist ja vor allen Dingen durch Stanley Kubrick im zweiten Satz jedenfalls, glaube ich, weltberühmt geworden, weil er das in seinem Odyssey-Film
Space Odyssey
verwendet hat, 2001. Und Sie haben gerade vorhin gesagt, das sei so wahnsinnig schwer, dass das LaSalle-Quartett, also ein Berufsquartett, das seit Jahren, um nicht zu sagen da schon fast ein Jahrzehnt, neue Musik spielt, ein Jahr gebraucht hat, um es einzuüben. Was ist an diesem Quartett so schwer?
Das Quartett ist technisch außerordentlich anspruchsvoll. Es hat irrsinnig viele schwierige Stellen im ersten Satz. Man muss, um die Noten alleine zu lernen, sehr viel üben und sehr langsam üben. Es geht dann aber sehr schnell. Und das LaSalle-Quartett war nie ein Quartett, das sehr schnell gelernt hat. Wir haben aber für alle Werke eigentlich Zeit gebraucht. Es gibt heute Quartette, wie das Arditi-Quartett zum Beispiel, die können praktisch über Nacht ein neues Stück lernen. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber sie machen es tatsächlich. Wir haben Zeit gebraucht und haben nie uns geniert zu sagen, ja, so geht es nicht, wir brauchen noch länger, um das einzustudieren. Wir waren in der Beziehung etwas langweilig, würde ich sagen. Und wenn wir es nicht fertig hatten, haben wir uns geweigert, es aufzuführen. Dadurch waren dann unsere Aufführungen, auch die Uraufführungen, gewöhnlich recht gut. Und die Komponisten waren damit sehr zufrieden. Ligeti war bei der Uraufführung dann, als wir es offiziell uraufgeführt haben in Baden-Baden, war er dabei. Und anschließend auch bei der Platteneinspielung war er dabei. Und er war ein sehr genauer Zuhörer. Ja, er konnte genau hören, ob man in einem wirklich sehr schnellen und komplizierten Satz, ob man da wirklich alles genau so spielte, wie er das so wollte.
War er auch bei den Proben dabei eigentlich?
Nein, bei den Proben war er nicht dabei. Das haben wir nicht zugelassen. Wir haben nie jemanden in Proben zugelassen. Da waren wir ähnlich wie Toscanini. Der wollte auch niemand bei Proben
haben. Obwohl Sie natürlich sich reingeschlichen haben.
Ja, ich habe mich reingeschlichen. Aber bei uns liefen wir niemanden reinschleichen. Nein, nein. Der war nur dann bei der Aufführung dabei und hat uns auch bei der Einspielung, bei der Grammophon, sehr kritisch reingeredet und verlangt, dass wir gewisse Sachen noch und noch wiederholt haben, bis es zu seiner Zufriedenheit aufgenommen war. Oh. So ist diese Aufnahme bei der Grammophon wirklich eine authentische Aufnahme des zweiten Ligeti-Quartetts. Das gibt es ja heute noch. Die Aufnahme ist gerade wieder in einer neuen CD-Version veröffentlicht worden bei der Grammophon. Wir haben auch in Darmstadt Christoph Penderecki kennengelernt und wieder getroffen eigentlich. Ich hatte ihn schon vorher beim IGNM-Fest 1961 kennengelernt. Und er hat mir da sein Quartett gezeigt. Das wollte niemand aufführen. Sehr typisch. Und zwar wegen seiner neuen Notation. Dazu dieser neuen Notation gibt es 2 Seiten Instruktionen der verschiedenen Zeichen und Symbole. Aber besonders wegen der vielen ungewöhnlichen Spieltechniken wollte es niemand spielen. So zum Beispiel das aufs Holz der Instrumente schlagen. Da hatte man ihm, als er das einem Quartett gezeigt hat, und hat mir gesagt, Herr Penderecki, wir können doch nicht auf das Instrument schlagen, das ist doch eine Stradivari. Ja, wir hatten damals noch keine Stradivaris, aber immerhin, man kann doch eine Stradivari auf den Körper des Instruments schlagen. Jedenfalls haben wir das Stück genommen und haben es gelernt und haben es uraufgeführt in Darmstadt 1962. Hören wir uns doch mal dieses Penderecki-Quartett an. Es ist wirklich ein erstaunliches Stück. Thank you.
Das war das Quartett von Christoph Penderecki, uraufgeführt 1962 und eingespielt 1968.
Ja, das war die praktisch erste damals LP-Platte, die wir für Deutsche Grammophon gemacht haben. Wir, parallel zur Einspielung vom Hugo-Wolf-Quartett. Wir haben ja immer parallel eine moderne Platte gemacht und dann eine romantische, klassische. Und diese beiden waren die ersten, die wir 1968 bei Deutsche Grammophon gemacht haben.
Also als Recording Artists haben Sie genauso gearbeitet wie im Konzert, praktisch immer sozusagen zweigleisig gefahren.
Auf dieser ersten Platte war außerdem Penderecki dann noch Lutoslawski und Majuzumi. Mhm.
Wir haben ja schon sehr viel gehört von den sogenannten Lecture Recitals, von den Konzerten mit Vorträgen, die Sie in Amerika gehalten haben. Und diese Sache haben Sie jetzt aber auch in Europa gemacht.
Ja, wir haben angefangen, dann auch in Europa Lecture Recitals zu geben. Dieser Typ wurde auch in Europa sehr beliebt. So haben wir zum Beispiel das für uns geschriebene Stück von Franco Evangelisti, sein Quartett Aleatorio genannt, haben wir in einem Lecture Recital in Berlin im Radio auch beschrieben und gespielt. Und das ist ein interessantes Stück, weil da muss der Interpret selber sehr viel hinzufügen.
Und wir müssen darüber jetzt gar nichts mehr sprechen, weil wir haben nämlich das Lecture Recital in einer Aufnahme des Senders Freies Berlin 1982.
Das nächste Stück ist eine Komposition von Franco Evangelisti aus Rom, die 1959 als Auftragswerk von Radio Bremen geschrieben wurde, uns gewidmet ist. Wir haben es ungefähr 1960 oder 61 Uhr aufgeführt. Das Stück heißt Aleatorio. Aleatorio bezieht sich offensichtlich auf die damals gerade anfangende Woge von aleatorischer, zufallsbedingter Musik. Musik, die in irgendeiner Weise Unvorhersehbares oder nicht so in der Partitur stehendes, wie das gewöhnlich in klassischen oder Werken der Fall ist, wo also eine gewisse Variabilität im Spiel ist, bei der Aufführung in der verschiedensten Weise. Wir wollen auch über dieses Stück mit Ihnen sprechen und Ihnen einiges demonstrieren, was in diesem Stück geschieht. Franco Evangelisti erstmal ist ein Komponist, der abseits vom Betrieb seinen Weg gegangen ist. Der ist leider sehr früh gestorben, vor etwa beinahe 3 Jahren. Und der nie irgendwelche Kompromisse gemacht hat. Er hat Musik so komponiert, wie er es gesehen hat, ähnlich wie Webern in der Beziehung, völlig kompromisslos. Und das ist nicht leicht in unserer Welt. Er hat in Rom und in Freiburg studiert, war viel in Deutschland, in Darmstadt haben wir uns kennengelernt, den damaligen Ferienkursen. Er hat in den verschiedenen elektronischen Studios von Rom, von Köln, Warschau und Gravesano in der Schweiz studiert, hat Komposition unterrichtet am Casella Konservatorium und an der Accademia Santa Cecilia in Rom und viele Vorträge gehalten in allen möglichen Ländern, in Stockholm und in Deutschland, Berlin, Wien, Graz. Hat viele Artikel geschrieben, auch ein Buch, was noch nicht veröffentlicht ist, und war selbst tätig, neben seiner Kompositionstätigkeit, als in einer organisatorischen Tätigkeit viele Festivals, besonders in Italien, organisiert neuer Musik und in einer Gruppe italienischer Improvisationsmusiker, Nuovo Consonanza genannt, von denen es auch Platten gibt in Deutschland bei Deutsche Grammophon, eine hochinteressante Gruppe, die gemeinsam Gruppenimprovisationen machte, auch eine wichtige Neuerung der letzten 30 Jahre. Evangelisti wollte mit diesem Werk eine Komposition schaffen, in der die Spieler mit in den Schaffensprozess eingezogen werden. Und zwar in einer solchen Weise, dass das Stück, was er geschrieben hat, bis zu einem gewissen Grad durch die Weise, wie es von den Interpreten dargeboten wird, verändert werden kann. Aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Es bleibt bei dieser Komposition letzten Endes immer Evangelisti. Es wird nicht zum Beispiel La Salle. Es ist vielleicht eine der ersten Kompositionen, ich würde das nicht ganz beschwören, aber es scheint mir beinahe so, in denen das von den Spielern verlangt wird, dass sie vor jeder Aufführung aus einer Vielzahl alternativer Möglichkeiten eine Wahl treffen müssen. Das ist eine sogenannte offene Komposition. Und jeder Takt dieses Stückes erlaubt den Spielern eine gewisse Möglichkeit der Wahl von Klangfarbe, Intensität, Lautstärke, Dauer und manchmal auch Tonhöhe. Häufig sind solche Alternativen auch vom Komponisten in der Partitur vorgeschlagen, in Form von alternativen Systemen in einer Stimme, jeweils nur in einer Stimme. Und so bietet das Stück eine vielfältige Möglichkeit verschiedener Interpretationen. Sie sind wahrscheinlich praktisch unzählbar. Warum eine solche Komposition? Warum Einbeziehung der Interpreten in den Prozess der Formung beziehungsweise der Realisation eines Stückes, die weit über das Maß hinausgeht, was Interpreten sonst zugemutet wird? Es war zu der Zeit, Ende der 50er Jahre, die Periode mitten und am Ende der seriellen Musik. Viele von Ihnen wissen, worum es sich dabei handelt. Und dieses war ein Versuch, aus der Zwangssituation, die die Komponisten sich anhand von Regeln und Systemen selbst geschaffen hatten, zu entkommen. Auch die Interpreten waren schrittweise in eine Zwangssituation geraten, von anderer Art, aber ähnlich sie jeder Freiheit der Entscheidung beraubend. Die Komponisten verfolgten das Ideal einer integralen, autonomen Komposition, das autonome Kunstwerk, das Kunstwerk, das den Anschein gibt, es müsste so sein, es könnte nicht anders sein. Ein Ziel, das bewusst oder unbewusst, jedenfalls seit Beethoven, ständig von Komponisten verfolgt worden ist. Sie möchten die Willkür ausschalten, die notwendigerweise in der Wahl, die ein Komponist bei jedem Schritt vollführen muss, diese Willkür, die möchten sie nicht wahrhaben. Das Stück soll quasi vollendet vom Himmel gefallen sein, so und nicht anders kann es sein. Ich weiß nicht, ob Sie mal den Schock erlebt haben, wenn man eine frühere Version oder die Skizzenbücher von Beethoven spielt. Wenn man etwa ein Stück, das so bekannt ist wie die 5. Symphonie, in Vorformen sich anhört, wie das geklungen hat, wie das ausgesehen hat, bevor es seine letzte Form von Beethoven bekommen hat. Und er hat ja lange mit diesen Stücken gerungen. Das ist dann etwas schockierend einfach, dass das so hat das ausgesehen. Das war nicht immer unsere 5. oder Karajans 5. oder wessen auch immer. Die Komponisten versuchten also mehr und mehr Systeme zu konstruieren, die diese Autonomie garantieren würden. Dass so nicht anders sein können und dass das Kunstwerk, dass dem Kunstwerk die Wahrheit von organischer Notwendigkeit garantieren sollte. Immer komplexere Systeme, Systeme, welche dann jeden Schritt in der Entwicklung der Komposition regeln und rechtfertigen sollten. Subjektive Entscheidung wurde also von einem außenstehenden Mechanismus übernommen. Und indem die Musik sich quasi selbst komponierte, anhand dieses Mechanismus, den man befolgte, hoffte man, dem Fluch der Willkür zu entrinnen. Das ließ natürlich kaum eine Entscheidungsfreiheit für den Komponisten mehr zu. Er hielt sich an seine selbstgestellten Regeln. Das wurde sehr beengend, sehr schnell. Besonders als ich herausstellte, dass Kompositionen, die einem solchen invarianten System folgen müssen, sehr ähnlich solchen sind, die mit absoluter Willkür vom Zufall geschaffen werden. Das war eine böse Entdeckung. Und es galt jetzt, aus dieser selbst fabrizierten Beschränkung wieder auszubrechen. Ähnlich, aus anderen Gründen, ging es den Interpreten. Die hatten mit zunehmender Komplexität der Werke auch ihren Freiraum der Interpretation weitgehend eingebüßt. Denn je komplexer Musik wurde, desto genauer wurden die Aufführungsbezeichnungen, die Dynamik die Agogik, die Phrasierung, alles wurde ganz genau bezeichnet. Und was man nicht in Notation bezeichnen konnte, wurde in verbalen Anweisungen bezeichnet. Und wenn Sie sich eine Partitur selbst einer Mahler-Symphonie ansehen, so ist sie sehr schwarz mit Anweisungen für den Dirigenten und für die Spieler und für alle Beteiligten. Selbst die Pause zwischen den Sätzen ist genau festgelegt, wie lang sie sein soll. Beethoven bereits hatte seine Kompositionen mit Metronombezeichnungen beziffert, sodass das Tempo genau festgelegt worden ist, trotzdem man das noch kaum gemerkt hat bis heute. So wurde der berühmte oder berüchtigte Freiraum des Interpreten immer geringer. Ich weiß nicht, ob die Komponisten das so sehr bedauert haben, aber das steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls kam es mit der neuen Musik um die Jahrhundertwende mit Quartetten wie den Schönberg-Quartetten, den Bartok-Quartetten, ich spreche jetzt nur von der Quartettliteratur, oder der lyrischen Suite von Alban Berg. Es sind alles Werke, in denen tatsächlich dem Interpreten sehr wenig Spielraum gelassen ist. Und wenn man sie befolgt, wenn man das, was in diesen Partituren steht, befolgt, müsste eigentlich eine Aufführung sehr ähnlich der anderen sein, auch bei verschiedenen Interpreten. Das ist also auch eine Art Zwangsjacke, in die die Interpretation gekommen ist, durch die Komplexität der Werke. Und um das Ende der 50er Jahre versuchte man, aus beiden Beschränkungen auszubrechen. Da kam einem die Erscheinung John Cage sehr zur Hilfe, der plötzlich in Europa erschien und die Aleatorik mitbrachte, den Zufall in die Musik mit einführte. Das war auch erschreckend zuerst und man wehrte sich, aber in verschiedener Weise wurde das von beinahe sämtlichen Komponisten der Generation, der Nachkriegsgeneration, verarbeitet, aufgenommen und positiv konfrontiert. Das ganze Gebiet der Aleatorik, interpretatorische Freiheit durch vieldeutige Kompositionen, die Reaktivierung des Interpreten als Mitschöpfer in Gemeinschaftsarbeit, alles sind Versuche, wieder Bewegungsfreiheit zu erlangen. Und ein solcher Versuch ist auch Aleatorio von Franco Evangelisti. Ich möchte Ihnen ein paar Sätze auch wieder aus der Einleitung zu Aleatorio vorlesen, den Spielregeln sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist so, dass also neue Kompositionen brauchen gewöhnlich ein gerüttelt Maß an Spielregeln. Gewöhnlich muss man eine neue Notation lernen, denn die Notation, die normale Notation reicht für das, was in diesen Kompositionen verlangt wird, ja schon lange nicht mehr aus. Und dann sind eben in solchen Kompositionen die Spielregeln das Allerwichtigste, um zu wissen, was man mit dem Stück denn eigentlich anfangen soll. Hier steht also zum Beispiel, Aleatorio ist eine Synthese der von Streichinstrumenten gebotenen Klangmöglichkeiten. Es besteht aus drei Teilen, Alpha, Beta und Gamma, von denen Alpha und Gamma je 4, Beta 8 Takte zählt. Ist also auch ein Stück von kurzen, bagatellenähnlichen Strukturen. Und ist durchaus übrigens den Bagatellen von Webern verwandt, ein Nachkömmling dieser Musik. Jeder dieser Teile ist gekennzeichnet durch typische Spielarten der Streichinstrumente. Alpha verwendet traditionelle Klangfarben und hat somit den traditionellsten Klangcharakter. Wir spielen Ihnen einmal eine Version von Alpha vor. Und was auch immer unsere Wahlfreiheit in Alpha, sie bezieht sich immer auf mehr oder weniger normale Klangproduktion auf dem Streichinstrument, also mit dem Bogen normal auf den Saiten spielen. Beta bietet die größtmögliche Vielfalt, Dynamik, Zeitlauf, Ausdruck und Klangfarbe zu verändern und zu kombinieren. Wir spielen Ihnen eine Version von Beta. Musik. Die Pausen, die hier zwischen einzelnen Takten dieser Struktur entstehen, sie gehören auch zu den zur Wahl stehenden Optionen. Es gibt verschiedensten Zeichen in diesem Stück. Eins davon ist CM und eins ist CI. Cambio Metronom, also die Änderung des Tempos, und Cambio Intensità, ist die Änderung der Intensität. Und dann gibt es auch ein Zeichen dafür, dass man eine Pause machen kann. Und zwar kann man bei all diesen Vorschlägen sie entweder befolgen oder sie nicht befolgen, aber man kann sie nur dort machen, wo sie angezeigt sind. Gamma, der dritte Teil, benutzt vorwiegend Geräusche. Collegno sul Ponticello, Klopfen auf dem Instrumentkörper, Bartok Pizzicato und so weiter. Wir spielen Ihnen mal eine Version von der Gamma-Sektion. Bei einer Aufführung kann aleatorisch wiederholt werden. Das werden wir auch tun. Vorausgesetzt, dass der Charakter der Teile grundlegend verändert wird, sodass ein ständiger Wechsel des Zeitablaufs, der Klangfarbe und der Intensität resultiert. Vielleicht sollten wir Ihnen mal, bevor wir es spielen, denselben Teil in zwei Versionen vorführen, sodass Sie sehen können, was geschehen kann, wenn man andere Entscheidungen mit derselben Vorlage trifft. Wir spielen den Alpha-Teil, der in unserer ersten Version am Anfang steht und in der zweiten am Ende. Wenn wir es ganz spielen, dann können Sie darauf auch achten. Dann spielen wir ihn jetzt mal hintereinander. Zweimal Alpha, also dieselbe Struktur, vier Takte. Und Sie werden selbst hören, was da der Unterschied ist. Der Witz war der, dass wir uns beim zweiten Mal entschieden haben, jede Entscheidung quasi reaktionär zu machen, so weit zurückblickend wie möglich, immer im Rahmen des Zugelassenen traditionell zu sein, während wir das in der ersten überhaupt nicht im Sinne hatten. Was rauskommt, ist eine Art verfremdeter Wiener Walzer, vier Takte davon, alles ist im Dreivierteltakt. Und so weit kann es kommen mit einer solchen Komposition. Immerhin, es klingt auch dann noch nicht für den Unbefangenen direkt nach Lanner oder Strauss, aber immerhin, es kommt doch etwas in die Gegend. Wie gesagt, auch kann die Anordnung der Teile vertauscht werden, zum Beispiel Gamma, Alpha, Beta oder Beta, Alpha, Gamma. Man kann permutieren die Reihenfolge der einzelnen Strukturen, wie man will. Allerdings die Anordnung der Takte innerhalb einer jeden Struktur muss beibehalten werden, die können nicht permutiert werden. Für die Aufführung von Aleatorio, schreibt Evangelisti, ist Folgendes wichtig. Die Spieler vereinbaren den Charakter eines jeden Teiles, die Reihenfolge, in der die Teile gespielt werden sollen, und die Tempi. Diese Entscheidungen werden gemeinsam vor der Aufführung getroffen, dürfen also nicht dem freien Ermessen des einzelnen Spielers überlassen bleiben. Leider. Viele Versionen sind möglich, jedoch sollen nicht mehr als zwei pro Konzert gespielt werden, von je 5 Minuten Dauer höchstens. Sie können durch eine Pause getrennt werden. Der Komponist empfiehlt den Spielern, ihre jeweils ausgearbeiteten Versionen in Form von Partituren auszuschreiben. Eine sehr gute Idee. Wir spielen ihn also jetzt zweimal Aleatorio. Und wie ich bereits sagte, ist die Reihenfolge in der zweiten Version eine andere als in der ersten. Es ist bei uns Alpha, Gamma, Beta, die erste. Und die zweite ist Gamma, Beta, Alpha.
Sie hörten Walter Lewin und das Lassalle-Quartett, eine musikalische Biografie erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 19. Folge unter dem Titel The Sunday Group und der Beginn der internationalen Tourneen. Die musikalischen Einspielungen waren der erste Satz aus Leon Kirchners Streichquartett Nummer 1 in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett aus dem Jahre 1965. Der zweite Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Streichquartett Nummer 20 D-Dur Köchelverzeichnis 499, dem sogenannten Hofmeisterquartett, in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett Bruchsal 1965. Danach der zweite Satz aus Matthias Scheibers Streichquartett Nummer 2 in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett Cincinnati 1959. Dann der zweite Satz aus Béla Bartoks Streichquartett Nummer 3 in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett Baden-Baden 1968. Danach der vierte Satz aus Georgi Ligetis Streichquartett Nummer 2 in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett Köln 1973. Danach ein Ausschnitt aus dem Quartetto per Archi von Christoph Penderecki in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett Berlin 1967. Und danach zwei Versionen des Aleatorio-Quartetts von Franco Evangelisti in einer Aufnahme mit dem Lassalle-Quartett Berlin 1982. Walter Levin und das Lassalle-Quartett. Die nächste Folge unserer Gespräche hören Sie in 14 Tagen.